Bayern 2. Shalom.
Shalom, shalom. Ich bin Michael Strassmann und sage willkommen und Bruchim Habaim in unserem Bayern 2 Freitagsfunkstädtel. Shalom uvracha zu unserer Quadrant Jiddischkeit, zu unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern. In unserem Kalender haben wir heute, und das noch bis mit dem Sonnenuntergang der Schabbat anbricht, Freitag, den 8. Sivan 5784. Vorgestern Mittwoch war der 12. Juni. Das ist bundesweit der Anne-Frank-Tag gegen Antisemitismus und Rassismus. Denn Annelies Marie Frank ist geboren am 12. Juni 1929 in Frankfurt am Main. Mitte der 30er Jahre wandert Familie Frank in die Niederlande aus, um der Verfolgung durch die Nazis und ihren Helfern in Deutschland zu entkommen. Anne Frank, ihr Leben und vor allem ihr Tagebuch hat Millionen von Menschen bewegt und hoffentlich auch zum Nachdenken gebracht. Millionen von Lesern haben das Tagebuch der Anne Frank regelrecht verschlungen, oft schon in ihrer Jugend. Denn hier haben die während der Shoah ermordeten 6 Millionen Juden ein Gesicht bekommen. Zumindest eines. Beim Lesen des Tagebuchs der Anne Frank erlebt man mit, wie Anne als 13-jähriges Mädchen mit ihrer Familie untertaucht. 2 Jahre lang gelingt es der Familie Frank, sich vor den Nazis und ihren Helfern zu verstecken. In Amsterdam in einem Hinterhaus an der Prinzengracht. Doch dann werden die Franks von Kollaboranten an die deutschen Besatzer verraten, verhaftet und nach Auschwitz verschleppt. Anne Frank stirbt kurz vor Kriegsende im März 1945 im Konzentrationslager Bergen-Belsen. Sie durfte nur 15 Jahre alt werden. Über das Tagebuch der Anne Frank haben viele Menschen begriffen, zu welcher Zerstörungskraft und zu welcher Menschenverachtung Volksverhetzung und Verblendung führen kann und ebenso das Mitmarschieren und Mitschreien auf der falschen Seite. Jetzt ist ein Buch herausgekommen, das die Biografie dieses Tagebuchs nachzeichnet, wie Anne ihr Tagebuch geschrieben hat, wie ihr Werk die Shoah überdauert hat und wie das ist mit der Echtheit. Das Buch heißt »Ich will fortleben, auch nach meinem Tod«, die Biografie des Tagebuchs der Anne Frank. Unser Shalom-Reporter Ulrich Trebin hat sich mit dem Autor Thomas Sparr unterhalten über die Editionsgeschichte des Tagebuchs, sozusagen über die Biografie der Biografie.
Dass wir das Tagebuch von Anne Frank seit bald 80 Jahren lesen können, verdanken wir einer Aneinanderreihung von unglaublichen Zufällen. Was wäre gewesen, wenn Anne nicht zu ihrem 13. Geburtstag ein Poesiealbum bekommen und dann entschieden hätte, von jetzt an ein Tagebuch zu führen? Was, wenn sie es auf der Flucht vor den Nazis nicht in das Versteck ihrer Familie mitgenommen und dort die Zeit ihres Untertauchens festgehalten hätte? Was, wenn die NS-Schergen ihr Tagebuch nach der Verhaftung vernichtet und eine Freundin der Familie es nicht aufbewahrt hätte? Was, wenn nicht Annes Vater Otto Frank als einziger der Familie die Shoah überlebt und das Tagebuch zurückbekommen hätte? Und was, wenn ihm der Inhalt zu persönlich erschienen wäre, um es zu veröffentlichen? Das größte Wunder aber ist Annes schriftstellerische Begabung. Dass das Buch dann ein Welterfolg wurde, hatte aber wohl auch noch andere Gründe, glaubt Thomas Sparr, der die Entstehungsgeschichte des Tagebuchs recherchiert und aufgeschrieben hat.
Sie ist eben auch die Verkörperung der Unschuld, aber auch darin steht sie für viele andere, weil wahrscheinlich doch alle Menschen unschuldig sind, denen ein solches Schicksal widerfährt. Und das verkörpert ein 13- bis 15-jähriges Mädchen auf eine ganz besondere Weise. Ein Mädchen, das auch noch so hochbegabt ist im Ausdruck, in der Sicherheit zu erzählen, in der Weitsicht, in der Genauigkeit, wie sie ihre Umgebung wahrnimmt. Und in der Erfindungsgabe, also das ist eine besondere Verknüpfung von wunderbaren Begabungen, die es, glaube ich, nur selten gibt.
Anne wollte nicht einfach nur Tagebuch schreiben, sondern sie wollte Autorin sein, hat Märchen und Fabeln geschrieben und wollte das von ihr Erlebte schriftstellerisch ausgestalten. Noch im Versteck hat sie ihr Tagebuch literarisch überarbeitet. So bleibt es zum Beispiel ungewiss, ob ihre ältere Schwester Margot wirklich so trocken, brav und fleißig war, wie Anne sie schildert, oder ob Anne sich selbst durch diese Charakterisierung im Kontrast nicht besonders lebendig, empfindsam und leidenschaftlich erscheinen lassen wollte. Gerade durch dieses Literarische und Fiktionale ist das Buch aber erst lebendig geworden und vielen Leserinnen ans Herz gewachsen.
Es garantiert, dass zukünftige Generationen es genauso lesen wie vorangehende, dass Menschen, die an Zeitgeschichte interessiert sind, plötzlich Literatur lesen und Menschen, die zur Literatur greifen, etwas über Zeitgeschichte lernen.
Das Tagebuch der Anne Frank ist in über 70 Sprachen übersetzt worden. Die gesamte westliche Welt hat es gelesen und liest es immer noch. In jedem Land wurde und wird es anders aufgenommen, hat seine eigene Rezeptionsgeschichte. Bemerkenswert ist vielleicht, dass es ausgerechnet im weit entfernten Japan zum Bestseller wurde. Schon die ersten Auflagen gingen in die Hunderttausende. Thomas Sparr erklärt es sich so.
Ich kenne Japan wenig, aber es scheint eine strenge Gesellschaft zu sein, eine Gesellschaft, die Normen setzt, wo Gesetze sehr streng durchgesetzt werden. Und da war dieses Tagebuch, das von so großer Freiheit im Empfinden, im Entdecken handelt, wie das von Anne Frank, das Entdecken des eigenen Körpers, der eigenen Sexualität, der Verliebtheit, also das, was sie dort so genau protokolliert, das hat Leserinnen, vor allem in Japan, besonders angezogen. Und die haben sich stark damit identifiziert. Pubertät hat einen Namen in Japan und er scheint Anne zu sein.
Anne Frank ist posthum zur Botschafterin für Freiheit und Mitmenschlichkeit geworden. Eine Botschafterin, die Fanatismus, Diktatur und Rassismus anklagt. Und sie hat vielen Leserinnen und auch Lesern ein Fenster in die Geschichte der Shoah geöffnet.
Es hat die Kenntnis von vielen Hunderttausend, wenn nicht Millionen Menschen befördert, die Kenntnis über den Nationalsozialismus. Aber es hat sie natürlich immer auch auf ein Schicksal verengt. Und ich glaube, dass man es als Anstoß nehmen sollte, weiterzulesen, sich für anderes noch zu interessieren. Man darf den Nationalsozialismus nicht einfach nur partikularisieren, nicht nur auf ein Leben begrenzen, auf ein Schicksal.
Aber auch die Macht eines Weltbestsellers ist begrenzt. Obwohl Millionen Leser durch die Lektüre für Antisemitismus sensibilisiert wurden, ist die Welt in den letzten Jahren wieder judenfeindlicher und unsensibler geworden. Menschen klebten sich während der Corona-Pandemie Judensterne an die Brust und die Zahl antisemitischer Gewalttaten steigt auch in Deutschland beängstigend an.
Das Buch ist sicher nicht vergebens geschrieben worden, weil die junge Autorin den Wunsch gehegt hat, ich will fortleben auch nach meinem Tod, und dieser Wunsch mindestens hat sich erfüllt. Sie selber hat es nicht überlebt. Und ob man aus der Geschichte etwas lernt, das glaube ich auch. Man kann sogar eine ganze Menge lernen, aber es muss wohl jeder neu für sich lernen. Und es ist eine immer wieder einsetzende Anstrengung und etwas, was man Nachwachsenden und sich selbst auch abverlangen muss und soll.
Bayern 2. Shalom.
Morgen Vormittag beim Schabbatgottesdienst in der Synagoge lesen wir unsere Weisung weiter, Weisung auf Hebräisch Torah. Am letzten Schabbat haben wir begonnen mit dem 4. Buch Mose, mit dem Sefer Bamidbar. Der Midbar ist im Hebräischen die Wüste. Bamidbar heißt also in der Wüste. Morgen lesen wir daraus den Wochenabschnitt mit der laufenden Nummer 35. Diese Parascha, dieser Abschnitt heißt Naso, Naso, erhebe oder ermittle die Zahl. Naso et Rosh Bnei Gershon, erhebe die Zahl der Söhne von Gershon, Gamhem, auch sie, Levet Avotam, Lemishpechotam, geordnet nach Großfamilien und Sippen. Unser Wort zum Schabbat von und mit Rabbiner Joel Berger.
In unserer Parashat Naso fällt auf, dass alle Fürsten unter den Kindern Israels aufgelistet werden, alle Nesiim. Und die Parascha zählt alle Gaben auf, die jeder Fürst zur Einweihung der Stiftshütte des Mishkan mitbrachte. Die Stiftshütte ist das tragbare Heiligtum unserer Vorfahren während ihrer Wanderung durch die Wüste. Jeder einzelne Fürst, jeder einzelne Nasi bringt die gleiche Spende mit. Trotzdem beschreibt uns die Tora jede dieser Gaben genau. Sie spart nicht mit Einzelheiten. Immer wieder und akribisch nennt uns die Tora den Namen des Fürsten, den Stamm, dem er vorsteht, und dann die von ihm gebrachte Gabe. Wir lesen, ich zitiere: Er brachte seine Opfergabe, eine silberne Schale und ein silbernes Becken, beide gefüllt mit feinem Mehl, das mit Öl für das Speiseopfer vermischt war, eine goldene Schöpfkelle, gefüllt mit Weihrauch, ein junger Stier, ein Widder, ein junges Schaf als Hebeopfer, ein Ziegenbock als Sündopfer und für ein Friedensopfer zwei Rinder, fünf Widder, fünf Ziegenböcke, fünf junge Schafe, das ist das Opfer vom, gefolgt vom Namen. Diese Verse werden nacheinander wiederholt, für jeden einzelnen Fürsten. Die identischen Opfergaben werden bei jedem Fürsten wieder aufgelistet. Sie fragen sich womöglich, warum das so ist. Lassen Sie mich hier eine Anekdote erzählen. Sie handelt von Rabbiner Yitzchak Elchanan Spektor. Er lebt vor etwa 200 Jahren in der Stadt Kaunas in Litauen. Damals hat die Stadt zum russischen Zarenreich gehört, unter dem Namen Kovno. Und so kennen wir Yitzchak Elchanan Spektor als den Rabbi von Kovno. Nach dem damaligen Recht im russischen Zarenreich sind alle jungen Männer dazu verpflichtet, sich bei der Armee zu melden. Es war allerdings unmöglich, in der Armee den jüdischen, religiösen Alltagsverpflichtungen nachzukommen. Der einzige Ausweg war hier die Befreiung vom Militärdienst. Jakob, ein Student, der von seinem Rabbiner, eben vom Rabbi Yitzchak Elchanan, dem Rabbi von Kovno, sehr geschätzt wird, beantragt also die Befreiung vom Dienst in der russischen Armee. Die Behörden aber lassen sich mit der Antwort Zeit. Und so warten Jakob, seine Freunde und der Rabbi von Kovno Tag für Tag auf den Bescheid. Eines Nachmittags sitzt der Rabbi von Kovno mit zwei anderen angesehenen Rabbinern zusammen. Um ein komplexes Problem zu verhandeln und eine halachisch annehmbare Regelung zu finden. Da geht die Tür auf und ein junger Mann steckt seinen Kopf in den Raum. Der junge Mann entdeckt den Rabbi von Kovno und ruft aufgeregt: Rabbi, wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Jakob eine Ausnahmegenehmigung erhalten hat. Der Rabbi von Kovno atmet erleichtert auf und sagt mit einem strahlenden Lächeln: Möge Gott dich dafür segnen, dass du diese wunderbare Nachricht überbracht hast. Mögen dir lange Jahre und gute Gesundheit beschieden sein. Ich danke dir vielmals. Der junge Mann freut sich, dass er seinen Rabbi so glücklich gemacht hat. Nach ein paar Minuten geht schon wieder die Tür auf und ein anderer junger Mann steht da. Er weiß nicht, dass sein Rabbiner die freudige Nachricht bereits erfahren hat, entschuldigt sich für das Hereinplatzen, sagt, er habe etwas sehr Wichtiges mitzuteilen. Dann verkündet er voller Freude: Rebbe, wir haben die Nachricht erhalten, dass Jakob vom Militär befreit worden ist. Und der Rabbi von Kovno antwortet ihm mit der gleichen Begeisterung. Und so geht es immer weiter. Sechsmal kommt immer wieder ein anderer junger Mann mit der guten Nachricht ohne zu wissen, dass ihm längst schon jemand zuvorgekommen war. Der Rabbi von Kovno lächelt jeden jungen Mann an, drückt seine Dankbarkeit aus und gibt ihm das Gefühl, genauso wichtig zu sein wie der allererste Überbringer der guten Nachricht. Vor über 20 Jahren ist in Tel Aviv der große Rabbiner Eliezer Schach gestorben. Er hat seinen Studenten erklärt, dass die Beachtung der Ehre eines Mitmenschen eine der wichtigsten Lektionen ist, die wir lernen können. Eben deshalb wiederholt die Tora in unserem Wochenabschnitt den Namen jedes einzelnen Fürsten, jedes einzelnen Nasi mit dem gleichen Enthusiasmus. Denn die Tora will uns die Wertschätzung, Achtung und Respekt lehren, die jedem Einzelnen und jeder Einzelnen zustehen.
Gleich sage ich Shasha, aber davor noch schnell unsere Lichtzündzeiten, die Zmanim, auf dass wir auch heute Abend bei Sonnenuntergang den Schabbat rechtzeitig und standesgemäß begrüßen. Wie gewohnt, die Zmanim für alle Städte in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde. Zur festlichen und vorschriftsgemäßen Begrüßung unseres wöchentlichen Ruhetages müssen wir heute Abend unsere beiden Schabbatkerzen angezündet haben. In Salzburg bis um 20.49 Uhr, in Straubing sowie in Weiden bis um 20.59 Uhr und in München sowie in Pilsen bis um Punkt 21 Uhr. Regensburg 21.02 Uhr, Augsburg 21.04 Uhr, Amberg 21.05 Uhr, Konstanz am Bodensee 21.07 Uhr, Nürnberg sowie Ulm 21.08 Uhr, Fürth, Erlangen, Bayreuth sowie Hof 21.09 Uhr, Bamberg 21.11 Uhr, Würzburg 21.15 Uhr und in Frankfurt am Main müssen wir unsere zwei Schabbesleuchter angezündet haben bis um 21.21 Uhr. Voilà, Seose. Das war unser Shalom für heute. Wir hören uns wieder in einem neuen am nächsten Freitag hier bei uns auf Bayern 2 um kurz nach 14:30 Uhr. Der kommende Freitag für uns der 15. Sivan. Sie finden unsere Shalom-Ausgaben aber auch immer als Podcast, zum Beispiel unter bayern2.de. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zu einem neuen Shalom am kommenden Freitag, am 15. Sivan, eine gute Woche, einen Shavua Tov. Und ich, der Strassmann Michi, wünscht Gid Shabbes, Shabbat Shalom, Umevorach, Shasha, am Israel Chai.